finde, Gelassenheit ist nicht ein Zustand für jeden. Ich glaube, dass es ein Ziel sein kann, im Laufe eines Lebens so viel Erfahrung zu sammeln, so viel erlebt zu haben, gesehen zu haben, dass man in einem bestimmten Alter anfängt, etwas gelassener auf die Dinge zu gucken und mit dieser Gelassenheit möglicherweise noch ein bisschen was beizutragen zum großen Ganzen. So. Aber das ist nicht so. Ich will keinen 20-jährigen gelassenen Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Lisa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Dinge voranzutreiben für dich und auch für andere.
Wir freuen uns sehr, dass heute Gabriele Fischer unsere Gästin ist. Gabriele ist Mitgründerin und Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Brand 1, das es seit mittlerweile 20 Jahren gibt. Ihr kennt Brand 1 sicherlich mit dem wiedererkennbaren Design und mit dem Titelthema in Großbuchstaben. Und jedes Cover regt, also zumindest bei mir, wirklich zum Nachdenken an.
Ja, auf jeden Fall. Und Brand 1 ist Gabrieles, wie sie selbst sagt, Herzensobjekt. Rückblickend gab es einige Situationen, in denen Gabriele sich aufgelehnt hat, dagegen, dass Routinen entstehen und dass Sachen so sind, wie sie sind. Vielleicht entstand auch daraus die wichtigste Regel bei Brand 1, es gibt keine Regeln. Durch unser Gespräch hindurch gehen wir immer wieder auf die Themen Gelassenheit und Zufriedenheit, aber auch Neugier und die Bedeutung von Transformation ein.
Genau, Gabriele spricht mit einer wirklich beeindruckenden Klarheit und Ausdrucksstärke und einer wirklich tiefgreifenden Ehrlichkeit. Sie sagt, ihre Meinung hält nichts von Regeln und viel zu viel Routine auch nicht, außer der Tatort am Sonntag. Das Magazin hat schon einige Krisen erfolgreich gemeistert und so blickt sie auch relativ optimistisch auf die aktuelle Situation. In unserem Gespräch wird immer wieder deutlich, dass Gabriele sehr zufrieden im Hier und Jetzt ist. Und das ist wirklich schön zu hören, gerade in einer Zeit, in der Selbstoptimierung gefühlt zum Trend geworden ist. Also uns gefällt dieser Gemütszustand sehr.
Wie ihr wisst, unterstützt Cheese Mercedes unseren Podcast und das schon seit sehr, sehr lange. Und bevor es losgeht, möchten wir euch auf den aktuellen Newsletter von Cheese Mercedes aufmerksam machen. Und zwar geht es darum, warum Verletzlichkeit die neue Superkraft ist und warum es wichtig ist, auch die weniger glanzvollen Momente einer Karriere zu zeigen. Gastautorin, Unternehmerin und Beraterin Vian Feldhusen spricht darüber mit Lea Sophie Kramer. Und Lea Sophie Kramer ist die Gründerin von Amorelie, ist vor einem Jahr als Geschäftsführerin aus dem Unternehmen ausgestiegen, um sich dieses Jahr ganz einem Year of Learning zu widmen. Lea kennt ihr ja aus unserem Podcast. Sie war kurz vor ihrem Ausstieg bei Amorelie bei uns im Role Models Podcast zu Gast. Vian spricht mit Lea über einschneidende Lebensthemen, zum Beispiel Momente der Veränderung und die persönlichen Transformationen, die daraus hervorgegangen sind. Aber auch über die neue Symbiose aus Stärke und Verletzlichkeit, die unsere Welt gerade mehr denn je braucht. Lea sagt, die jetzige Krise ist nicht nur ein guter Anlass für Veränderung, sie zeigt auch, wie sehr wir eine andere Führungskultur brauchen. Und zwar mit Verletzlichkeit als neuer Führungssuperkraft. Es ist wirklich ein sehr interessantes Interview, das ihr unbedingt lesen solltet. Zudem gibt es von Lea auch noch 5 Impulse, wie du gut mit dir selbst umgehen kannst. Den Newsletter könnt ihr wie immer unter newsletter.cheesemercedes.de abonnieren und zudem findet ihr Cheese Mercedes auch auf Instagram, LinkedIn und Facebook. An dieser Stelle von Isa und von mir herzlichen Dank an Cheese Mercedes wieder mal für die Unterstützung dieser Episode. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 57 und hier ist unsere Gästin Gabriele Fischer.
Ich würde direkt gerne einsteigen und dich einfach mal fragen, in welchem Gemütszustand treffen wir dich heute?
Eigentlich in einem ganz guten, muss man sagen. Ich finde, dass ich habe das gerade mit einer Kollegin gehabt. Dieses Corona ist für unseren kleinen Verlag ziemlich furchtbar. Im März war ich nicht sicher, ob das alles gut gehen kann. Nun wissen wir immerhin schon mal, dass wir dieses Jahr gut überstehen und das nächste wahrscheinlich auch. Aber was mir dieses Corona oder dieses Jahr gebracht hat, ist eine Form von Gelassenheit und von im Jetzt-Leben, wie ich das vorher möglicherweise mal irgendwo gelesen habe und mir dann gesagt habe, das müsste man ja auch mal machen. Und ich spüre das, also du planst, du denkst, ja, was machst du eigentlich an Weihnachten? Aber du weißt ganz genau, du musst das nicht planen im Sinne von planen. Du kannst darüber nachdenken, ja? Also wie man manchmal darüber nachdenkt, wenn ich eine Million gewinne, wem gebe ich Geld? Aber das ist einfach so jetzt hier mit euch, das ist es. Und heute Mittag habe ich mit den Kollegen zu Mittag gegessen und heute Morgen war ich auf dem Isenmarkt.
Welche Faktoren helfen dir dabei, diese Gelassenheit zu praktizieren? Also du hast jetzt heute den Lunch angesprochen und einen Spaziergang, aber so ein bisschen auf der höheren Ebene, was hilft dir dabei, diese Gelassenheit vor allem dieses Jahr stärker zu praktizieren oder zumindest stärker auch in den Vordergrund für dich zu stellen?
Ich glaube, von der Grundkonstellation bin nicht nur ich, sondern es sind wir bei Brand 1, wenn ich das mal so sagen darf, sowieso eher entspanntere und nicht so sehr in den nächsten Hype, die nächste Aufregung, das nächste Drama denkende Menschen. Und als wir 2009 Lehman diese Finanzkrise hatten und just in diesem Monat einen Titel hatten wie Keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende, hat das ziemlich genau das gesagt, was es bis heute ist. Also wir gucken, da sind Sachen, die passieren. Mit Corona habe ich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, wir hätten alle Katastrophen dieser Art schon hinter uns. Es war eine neue. Die hat mich am Anfang durchaus aus der Bahn geworfen oder beschäftigt. Aber ich glaube, so nach 1-2 Monaten hatten wir uns eingegroovt und wussten, okay, wir müssen jetzt wieder in den Krisenmodus zurück. Den hatten wir die ersten 10 Jahre, dann hatten wir ein paar Jahre ohne. Dann kam Lehman, das kam ziemlich danach. Und nun sind wir da wieder und ich bin begeistert, wie dieser Laden in der Zeit zusammenhält, obwohl wir uns gar nicht mehr sehen. Bei den bisherigen Krisen konnte man immer noch sozusagen durch Anfassen, durch miteinander reden, ein Gefühl von Zugehörigkeit herstellen. Das ist jetzt schwieriger. Aber es funktioniert auf eine ganz interessante Art und Weise und ich lerne jeden Tag, das geht auch.
Kannst du dich an Krisenmanagement-Momente erinnern, weil du gerade gesagt hast, ihr habt das schon 10 Jahre lang mal so ein bisschen durchgemacht. Bist du in die Reflexion gegangen, hast gesagt, okay, was habe ich damals vielleicht gut gemacht, was habe ich falsch gemacht? Kannst du da was rausziehen? Oder ist die Situation jetzt einfach komplett anders?
Nee, ich glaube, dass die Situation ist nicht ganz komplett anders, obwohl sie anders ist. Wir sind zurückgezogener. Früher hat man in schwierigen Situationen, wie gesagt, zusammengesessen, zusammengetrunken, zusammengehalten. Aber ich weiß nicht, ob andere Menschen anders, bestimmt sind andere Menschen anders, aber ich funktioniere nicht so, dass ich dann mich zurückziehe und jetzt so ein intellektuelles Board mache und gucke, was habe ich damals gemacht, welches von den Instrumenten könnte man denn diesmal nutzen, so. Sondern ich falle in so eine Situation rein und das, was mir immer am allermeisten geholfen hat, ist, dass ich tatsächlich vom Naturell her nicht besonders panisch bin, sondern in solchen Situationen denke, oh, guck, das ist jetzt aber blöd gelaufen, da müssen wir aber mal gucken, wie wir da wieder rauskommen. Dass es mir nicht schwerfällt, den Kollegen das gute Gefühl zu geben, das schaffen wir schon, wobei wir im März, April alle Schiss hatten. Das will ich nicht verhehlen, aber es ist besser geworden. Und ich glaube, das Wichtigste in diesen Zeiten ist das, was wir versuchen, und das gelingt nur manchmal, weil wir eine ganz normale Firma sind, aber dass wir versuchen, jedem Einzelnen das Gefühl zu geben, dass er ziemlich großartig ist und ziemlich gut arbeitet. Und das wird in solchen Situationen dann halt überlebenswichtig. Und wir haben gezeigt, meine Kollegen haben in diesen Wochen und Monaten gezeigt, dass das geht. Und viel mehr musst du eigentlich nicht machen. Du musst da stehen und musst das Gefühl ausstrahlen, dass das irgendwie geht. Vielleicht selber auch ein bisschen arbeiten, das tun wir aber sowieso. Wir sind leider Gottes keine Chefs, dazu haben wir gar keine Zeit. Und dann ansonsten vertrauen und unterstützen, wo du unterstützen kannst. Das ist eigentlich alles.
Zum Thema Gelassenheit. Also du hast eben schon schön beschrieben, dass das zum einen, also dass das so einfach machst, ne? Also dass du einfach gelassen bist und gesagt, dass es auch so in dein Naturell reinpasst, dass du auch nicht in die Panik kommst oder dich da aus der Ruhe bringen lässt. Für Menschen, die das jetzt hören und sagen, klingt interessant, ich habe das vielleicht nicht in meinem Naturell oder ich habe es vielleicht gerade nicht in der Phase meines Lebens, diese Gelassenheit. Was könntest du mitgeben, vielleicht aus deiner Perspektive oder Erfahrung,
ich würde das
um diese Gelassenheit vielleicht nochmal so ein bisschen, also ob man, ja, ob man sich das antrainieren kann oder aneignen kann?
Ich würde es umdrehen. Es ist nicht so, dass ich gelassen bin und nicht so sehr für Panik, sondern dass ich nicht so sehr für Panik bin und in dann doch vielen Jahren, ich bin ja nicht mehr jung, Gelassenheit gelernt habe. Ich weiß, dass eine gute Freundin von mir vor 20 Jahren zu mir gesagt hat, ihre nächste Lerneinheit sei Gelassenheit. Und ich hatte damals das Gefühl, ach du liebe Zeit, das klingt so nach, ich kümmere mich um nichts mehr, ich sitze jetzt zu Hause und mache und das ist eine sehr engagierte, ganz großartige Frau. Also von daher war ich ein bisschen befremdet. Und ich habe 10 Jahre mehr gebraucht, um zu verstehen, dass Gelassenheit eben nicht bedeutet, dass du dich nicht über Donald Trump aufregen kannst, dass du nicht wahrnimmst, aufnimmst, was da ist, aber dass du sehr viel mehr für dich auch noch sagst, was kann ich ändern? Also wo lohnt es sich, sich zu engagieren und reinzugehen? Oder wo ist es nur, ich habe mal wieder irgendein Pamphlet unterschrieben, das hilft ja, ne? Macht dir möglicherweise einen schlechten Blutdruck. Und dieses für sich selber einfach zu sehen, was kann ich ändern und was kann ich machen, aber gleichzeitig auch ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es manchmal auch gut ist, einfach den Schreibtisch zuzumachen, dass du es gar nicht ändern kannst, dass du nicht, früher bin ich manchmal um 2 ins Bett gegangen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so gut. Das kann ich immer noch, aber wenn ich das jeden Tag mache, dann bin ich so nach 2 Wochen ein Krümel. Also lasse ich das und mache um 8 zu. Ich bin nicht um 8 fertig. Wer von uns ist um 8 fertig? Also, aber dann einfach sich zu sagen, ja, gut gewesen heute oder nicht gut gewesen. Das ist sowieso besser, wenn du aufhörst zu arbeiten. Heute war das sowieso alles Unsinn. Ich glaube, mit sich selber zurechtkommen ist ein erster Strang zu dem, was du gefragt hast. Und das Zweite hat schon mit Erfahrung zu tun. Wir haben natürlich, ich meine, wir machen das jetzt 20 Jahre Brand 1. Wir haben schon arg viele Situationen hinter uns gebracht. Wir haben immer wieder gelernt, dass wir auch aus schwierigsten Situationen zum Teil durch Glück, Menschen, die uns unterstützt haben, eigene Anstrengungen rausgekommen sind. Und es gibt dir natürlich ein Vertrauen. Ich glaube, das Schwierigste, um nicht gelassen zu sein, ist, wenn du nie eine blöde Situation hattest. Weil dann hast du immer Angst davor.
Kannst du, also du hast beschrieben, wie du das gelernt hast, dass du es gelernt hast, dass es auch mit Erfahrung und Alter kommt. Uh-huh. Beobachtest du bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht Menschen in deinem Umfeld, wo eine Ungelassenheit ist, wo du dir wünschen würdest oder wo die irrational fast ist, wo du dir wünschen würdest, wenn ich könnte, würde ich dir helfen, gelassener zu sein, jetzt schon vielleicht 20 Jahre früher in deiner Karriere und deinem Leben. Ja. Also ich glaube, also was ist, wenn es um Gelassenheit geht, wo passt das rein? Ist das eine Sache eher, die ins Altern oder in die Erfahrung reinpasst oder ist es wirklich was man sich aneignen kann, früher in bestimmten Situationen, um einfach einen kleinen Vorsprung auch zu haben. Also diese Erkenntnisse einfach viel früher zu haben.
Ich würde das, glaube ich, nicht in so eine Therapieeinheit verpacken, sondern ich glaube, wenn ich die jüngeren Kollegen, und da gibt es sicherlich welche, die aufgeregter sind, die solche Situationen noch nicht hinter sich gebracht haben, und dann kann ich Gespräche anbieten. Ich kann da sein, wenn ich irgendetwas tun kann. Aber ich finde, alles hat auch seine Zeit. Und die Tatsache, dass die wütender sind und aufgeregter sind, hat seine Zeit. Ich würde einen Teufel tun, denen das nehmen zu wollen. Also in dem Moment, wo die einen Gesprächspartner brauchen, versuche ich da zu sein. Aber das ist es dann auch. Und ich finde Gelassenheit, also dass wir das jetzt nicht, es ist nicht ein Zustand für jeden. Ich glaube, dass es ein Ziel sein kann. Im Laufe eines Lebens so viel Erfahrung zu sammeln, so viel erlebt zu haben, gesehen zu haben, dass man in einem bestimmten Alter anfängt, etwas gelassener auf die Dinge zu gucken und mit dieser Gelassenheit möglicherweise noch ein bisschen was beizutragen zum großen Ganzen. So. Aber das ist nicht so, ich will keinen 20-jährigen gelassenen Menschen, ich bin ja nicht wahnsinnig.
Nee, also ich meinte es auch nicht weniger so vom Präskriptiven, so vom ja. Vorgeben, sondern eher so mit Menschen, von denen du auch spürst, dass eine Unzufriedenheit da ist, dass es ungelassen ist. Also das, ich meine, in meinem Umfeld spüre ich das immer wieder, dass entweder Menschen sagen, ich möchte glücklicher werden oder ich möchte gelassener werden. Und es geht oft um das Werden, die Aktionen dahin, statt zu sagen, ich bin's schon, ich bin's einfach. Oh, wow. Und das ist eine Nuance oder klingt so einfach, diese Nuance klingt so einfach, aber das ist ja das Schwierigste, dann einfach zu sagen, ich bin's einfach.
Aber es nützt ja nichts. Also ich, das, was wir vorhin gesagt haben, dieses im Hier und Jetzt leben, ist ja auch was dazu gehört oder gerne in der schieren Theorie als Teil genannt wird. Und da, das ist mir auch viele, viele Jahre, Jahrzehnte nahezu nicht gelungen. Und jetzt hat mir Corona dabei geholfen, das tatsächlich wirklich zu spüren. Ich merke, ich weiß nicht, ob wir morgen noch mal mehr Zahlen haben, noch mal mehr dieses und ob wir dann möglicherweise morgen gar nicht mehr vor die Tür gehen. Also gehe ich spazieren und finde es ganz großartig. Wir haben heute strahlenden Sonnenschein. Ich genieße den Sonnenschein in einer Form, wie ich das früher nie getan habe. Und das finde ich auch ganz toll. Also und ich glaube, dass diese Freunde von dir, die gelassen werden wollen, ich glaube nicht, dass man sich da so ein Trainingsprogramm macht. Ich glaube, manche Sachen muss man leben wollen. Man muss sie erleben wollen. Man muss bereit sein, ein Risiko einzugehen, um dann festzustellen, boah, ey, ich bin nicht verbrannt, es ist nichts Schlimmes passiert. Sowas macht gelassener. Also unsere ersten drei Pleiten haben uns gelassener gemacht, weil dann weißt du schon mal, wie das ist.
Ja, es geht, glaube ich, auch viel um das Ausprobieren, ne? Also wenn man sich vornimmt, gelassener zu werden, dann sich mal zu überlegen, okay, das ist jetzt vielleicht eine Situation, in der ich normalerweise in Panik oder in Unruhe verfalle. Genau. Jetzt versuche ich mal, das Ganze irgendwie ein bisschen entspannter, ruhiger, gelassener anzugehen und dann schaue ich, wie sich das anfühlt. Kannst du uns an Momente zurücknehmen, wo du gemerkt hast, dass du Dinge anders gemacht hast? Also wo du sozusagen etwas ausprobiert hast und dich gelöst hast von vielleicht einer Praktik oder von einer Charaktereigenschaft, die dich eigentlich ausgemacht hat, und du Dinge anders gemacht hast, die jetzt eigentlich für dich eine positive Eigenschaft sind.
Das Interessante finde ich an Biografien ist ja immer, dass man sie von hinten schreibt. Und ich finde das Tollste an Biografien, dass man jede Biografie zu einem Drama und zu einer Komödie schreiben kann. Von daher ist nichts davon wahr und alles ist in irgendeiner Form Interpretation. Es gibt eigene psychologische Richtungen, die sich damit beschäftigt, wie man eine Biografie aufbaut. Und von daher ist das immer schwierig. Ich habe gemacht, was wir gemacht haben, stand nicht in meiner Wiege und das war nicht absehbar, als ich mein Abitur gemacht habe oder gar studiert habe. Das war eigentlich mehr oder weniger zufällig. Von hinten betrachtet, jetzt zurückguckend, stelle ich fest, dass es immer wieder so Situationen gab, wo mein Mann, der seit vielen Jahren an meiner Seite ist, immer sagte, es sei furchtbar. Wann immer ich irgendetwas kann, mache ich was Neues. Deswegen mache ich eben auch Wirsingwickel, weil ich kann ganz doll schlecht eine Sache dann, so, dass ich jetzt 20 Jahre Brand 1 mache, ist eigentlich auch nicht in meiner Biografie gewesen. Eigentlich hätte ich nach 10 Jahren gesagt, so, das war jetzt schön, aber das ist halt blöd, wenn du das mehr oder weniger, also erstens mal ist es ein Herzensobjekt und zweitens habe ich es auch mit gegründet, also da ist das nochmal eine andere Situation, aber es ist schon so. Und ich glaube, dass zu den Bausteinen, die dazu geführt hat, dass ich so geworden bin oder so bin oder weiß der Himmel, wie man das nennen mag, gehört schon, dass ich in den rückblickend, immer wieder in Situationen mich aufgelehnt habe dagegen, dass Routinen entstehen, dass einfach so Sachen so sind. Die wichtigste Regel bei uns ist, es gibt keine Regel. Es gibt jede Regel kann man brechen. Und sie sind auch dazu da, um gebrochen zu werden. Als wir gegründet haben, haben wir kein Geld gehabt, aber wir haben jedem ein Radiergummi mit dieser Regel. Ne? Regeln sind da, um gebrochen zu werden. auf den Dings gelegt, weil also dieses Grundgefühl von, das haben wir immer schon so gemacht, so, das hat mich immer eher zum Widerstand angeleitet. Und ich glaube, so eine Situation, in der ich gemerkt habe, dass, oder in der sich möglicherweise die Straße ein bisschen gegabelt hat, ist sehr, sehr lange her. Da war ich noch auf der Journalistenschule. Ich war auf der Gruner und Jahr Journalistenschule und da war ich im ersten Jahrgang. Und in diesem ersten Jahrgang war ja Wolf Schneider damals von der Welt und dann beim Stern dorthin expeditiert worden. Und es gab eine Menge von Leuten, die das ganz furchtbar fanden. Auch beim Stern fanden es ganz viele ganz furchtbar. Und Günter Wallraff hat damals ein Buch geschrieben über ihn, den Stellvertreter. Und da gab es ein Kapitel drin über die Kadettenanstalt. Das waren wir. Und zu der Zeit waren drei Kollegen, die wie ich schon bei der Lokalzeitung waren, nicht wie alle anderen im Lokalen, sondern wir waren in Boston. Nein, nicht in Boston, die anderen waren in Boston. Wir waren in Bismarck, North Dakota. Ich kenne aber auch wenige Menschen, die da schon waren. Von daher finde ich das auch ganz toll. Also wir waren in Bismarck, North Dakota. Wir kamen zurück und dann hatte Wolf Schneider die in Hamburg Verbliebenen zusammengeholt und hatte sich von denen eine Ehrenerklärung geben lassen. Und diese Ehrenerklärung, wir wussten, wir waren zu der Zeit, wenn wir nicht in Bismarck waren, also davor und danach beim Stern, und wir wussten, wenn diese Ehrenerklärung rausgeht, dann ist die Kadettenanstalt Wahrheit. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. So. Und diese Ehrenerklärung war aber raus. Und dann haben wir unsere Sternkontakte angeheizt und ein Kollege, Peter Bier, war sehr eng mit dem von Text intern. Das war damals sozusagen einer der Brancheninsider-Dienste und hat den dann so. Und wir drei mussten dann, weil das andere war bei Kress. Und Herr Kress lebte damals noch und es war eine Burg, eine Bastion, da kannst du machen, was du willst. Die einzige Chance, so sagte uns Peter Bier, ist, dass wir Nannen dazu kriegen, seinen Freund Kress anzurufen, dass er das nicht macht. Und dann sind wir also zu dritt zitternden Knies zu Herrn Nannen gegangen und haben ihm gesagt, und er war jovial und er war leutselig. Und er hat gesagt, Gott, regen Sie sich doch nicht so auf, es wird so viel geschrieben, mein Gott, das ist ja nicht schlimm. Und nee, wir wollten das nicht, wir wollten das gerne zurückgezogen haben. Und dann hat er sich also köstlich amüsiert und dann sagte er, na gut. Und dann ging er ins Nebenzimmer und dann hörten wir ein Gespräch, das ungefähr folgendermaßen ging. Na, wie ist es? Ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß, Jürgen, Georg, egal. Also auf jeden Fall, sie duzen sich. Was macht der Hund? Was macht die Frau? Wie ist es dieses? Und so. Und dann in einem Halbsatz am Ende, du hast ja so ein Papier von der Schule gekriegt. Tu mir den Gefallen, wirf es weg. Und dann hat er es weggeworfen und dann hatten wir auch noch den Job, Wolf Schneider zu sagen, dass diese Ehrenerklärung nicht ausgeht. Was ziemlich furchtbar war, weil ich bin eigentlich bis dato nicht der Mensch gewesen, der irgendjemanden nur um des Verletzens willen sowieso nicht. Aber also ich war da plötzlich aufgrund der Tatsache, dass ich das falsch fand, in eine Rolle geraten, für die ich kein Training, keine Übung, kein dieses, kein jenes hatte, sondern eigentlich nur das Gefühl, wie bin ich da reingeraten. Aber das haben wir ganz tapfer hinter uns gebracht. Wolf Schneider hat sich, muss man wirklich sagen, war erschrocken, aber hat sich anschließend sehr fair verhalten, auch gegenüber den dreien, die da federführend waren. Wir wissen im Nachhinein, dass es sehr richtig war. Es wäre falsch gewesen, das damals so rausgehen zu lassen. Aber es war das erste Mal, dass ich tatsächlich bei einer Oppositionsgruppe so richtig dabei war. Also im Studium war ich einfach, ne, ich war nett. 5 Jahre nett. Habe ein ordentliches Examen gemacht und dann so. Und das begann da. Und ich glaube, das hat dann nicht mehr aufgehört.
Wie lebst du gerade?
Wie ich lebe, persönlich, im Moment sitze ich in meinem Büro, in dem ich nicht mehr oft bin, weil wir Homeoffice haben. Ist das, was du meinst? Oder
die ist willkürlich so offen gestellt, damit du mal schauen kannst, in welche Richtung du damit gehst.
Wie lebe ich? Also, wie gesagt, ich teile mein Leben mehr als vorher. Ich habe immer schon im Homeoffice gearbeitet, aber einen Tag in der Woche, nun sind es eher 4, zwischen 3 und 4. Meistens, also wir versuchen es bei 2 Tage Büro, 3 Tage zu Hause zu halten. Aber jetzt, wo die Kurven hochgehen, sind wir auf einen Tag runtergegangen. Es ist mehr geworden als vorher. Eigentlich hätte ich gedacht, wenn ich nicht mehr reise und wenn, würde es alles weniger werden. Aber ich glaube, das kennen wir alle, die Tage. Also es ist so ein rauschender Stillstand, in dem wir leben. Das Jahr ist rum. Ich habe das Gefühl, irgendwann möchte ich jetzt aber schon noch mal was arbeiten. Und so, also es rast an dir vorbei, ständig in irgendwelchen Konferenzen. Der Terminkalender ist getaktet wie nichts. Ich beginne plötzlich zu lernen, was für ein Unterschied es ist, wenn du irgendwo hingefahren bist zu einem Interview. Dann hattest du einfach eine Fahrt, in der du dich einstellen konntest auf den Gesprächspartner, in der du schon mal in einem anderen Modus warst. Dann hat man sich begrüßt, dann hat man einen Kaffee getrunken, dann hat man das Interview gemacht. Jetzt fällst du sozusagen von A vor deinem Rechner, hast das Interview und versuchst eine Gesprächsatmosphäre. Also so, das ist alles anstrengend, anders. Ich lerne gern, von daher lerne ich da auch, aber nicht immer vergnügt. Ich habe, was in diesen Zeiten natürlich Gold wert ist, seit 40 Jahren, 35 Jahren, eine Wochenendbeziehung. Das heißt, mein Mann und ich, wir sehen uns nur freitags und samstags. Sonntags fährt er wieder, weil wir einen Tag für uns alleine brauchen, jeder für sich. Und das ist ganz großartig, weil es dieser Woche eine Struktur gibt und ich nicht plötzlich aufwache und das Gefühl habe, ist jetzt Montag, Mittwoch? Nein, wenn Olaf kommt, muss Freitag sein. Und das ist ganz toll. Das finde ich ganz, also das hat sich auch nochmal verändert in diesen Corona-Zeiten. Wir sind immer essen gegangen, das können wir jetzt nicht mehr, also nicht kochen. Was aber auch schön ist. Und ich glaube, dass ich so oder so, also ich neige eher zur Zufriedenheit als zur, ne, nicht mit all dem, was drumherum ist. Nicht, dass wir auch einen ganz wunderbaren Abend damit verbringen könnten, uns aufzuregen. Aber im Großen und Ganzen neige ich eher zur Zufriedenheit. Ich finde, es ist ein grandioses Glück, dass ich so leben kann, wie ich lebe. Und dann gibt es zwischendurch so Situationen, wo ich denke, wir wollten an Weihnachten nach Mallorca fahren, das kann ich jetzt nicht. Und jetzt? Soll ich darüber klagen? Ist das alles, was mir einfällt, was nicht so toll ist? Viel mehr würde mir nicht einfallen.
Wie verbringst du deinen freien Tag für dich?
Du meinst den Sonntag? Mhm. Der hat eigentlich so eine Art von Ritual, in der Regel lese ich relativ lang im Bett die ganzen Zeitungen der Woche, also Zeitspiegel, also ein paar amerikanische, alles, was man so, ne? So. Dann bin ich irgendwann satt. In der Zwischenzeit habe ich irgendwas gegessen. Dann mache ich Sport. Das mache ich eigentlich bis auf Samstag jeden Tag.
Was machst du? Was ist deine Routine?
Meine Routine ist, 10 bis 15 Minuten so ein Yoga-Programm mit Gimondo zu machen, um dann noch eine halbe Stunde abwechselnd Crosstrainer oder Hanteln zu machen. Irgendwie will man noch bei Troste bleiben, ne? Einigermaßen, so die nächsten Jahre hätte ich schon gerne. Und dann, wenn ich das alles hinter mich gebracht habe, steht samstags auf dem Plan. Ich muss meine Wäsche waschen, ich habe bisweilen Besuche bei meiner Mutter, je nachdem, da wechsle ich mich mit meinem Bruder ab, die im Pflegeheim ist. Ich versuche noch ein bisschen zu lesen. Meistens gehe ich dann doch noch 2 Stunden an den Rechner, obwohl ich das nicht will, aber so eben die wichtigsten Mails nochmal wegzumachen, ein paar Sachen zu lesen, die man sonst nicht dazu kam, und abends gucke ich Tatort.
Immer Tatort?
Immer Tatort.
Oh, super. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen in meinem Leben.
Okay, kann ich gut verstehen. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein wirklicher, wirklicher Verlust ist, aber es ist tatsächlich ein Ritual und es ist sehr lustig. Mein Mann macht das auch, der guckt noch erratischer als ich. Und dann sitzen wir eben jeder, also er in Bremen und ich hier in unseren Betten und gucken Tatort. Das hat schon irgendwie, das ist schon ganz schön. Wir twittern.
Schöne Routine, ja.
Seid ihr
ja
dann in Kontakt? Schreibt ihr drüber? Oder? Nee, gar nicht. Das ist wirklich euer Tag.
Ja. Wenn wir uns dann beim nächsten Mal sehen und es war ganz außerordentlich furchtbar, dann teilen wir uns das mit. Und wenn er ganz besonders war, teilen wir uns das auch mit. Aber im Großen und Ganzen nehmen wir dieses Ritual hin. Und dann halte ich in der Regel zwischen 2 und 7 Minuten Anne Will aus. Und dann lese ich noch ein bisschen.
Du hast in einem Video mal gesagt, das Beste an deinem Job ist, dass du deiner Neugierde kompletten Raum geben kannst und Themen entdecken kannst und neue Bereiche entdecken kannst. Woher kommt diese Neugierde und wann hast du gemerkt, dass das in dir ist, neue Dinge zu lernen oder neue Themen zu entdecken?
Wieder sind wir bei der von hinten geschriebenen Biografie. Mhm. Ich glaube, dass das zu Studienzeiten und noch nicht mal in der Schule, in der Schule fing es schon an. Ich habe mich beworben bei der Schule, eigentlich, obwohl ich da nicht hin wollte, weil ich war damals schon bei der Rotenburger Kreiszeitung endlich angefangen. Ich hatte nach dem Studium keinen Job gefunden und habe 2 Jahre Autos vermietet. Und in dieser Zeit mich beworben und war bei der Rotenburger Kreiszeitung angekommen und wollte eigentlich da nicht weg. Und diese Schulbewerbung habe ich nur gemacht, weil das irgendwie lustig klang und so. Und dann bin ich unter die ersten 100 gekommen und dann musste man ja eine Reportage schreiben. Und die anderen Kollegen haben wirklich ganz toll mit der Polizei und dieses und jenes und so. Und ich war in den Hafen gefahren und hatte dann mit irgendeinem Gewerkschafter geredet. Ich bin ja nicht so gewerkschaftsorientiert, aber diese grundsätzliche Frage, wie eigentlich wir schreiben das Jahr 1975, da war das noch nicht so ein dolles Thema, wie eigentlich die Leute auf den Schiffen gehalten werden und in welchen absurden Zuständen die leben. Jedenfalls interessierte mich das. Also der Typ, der mir da was erzählt hat, interessierte mich. Und dann habe ich, er half mir dann auch Gesprächspartner zu finden. Und du hattest einen Tag für die Recherche und für diese Geschichte. Und ich bin, glaube ich, um 18 Uhr in dieses Büro gekommen, wo man die Geschichte aufschreiben sollte, dann irgendwie bis 19 Uhr, weil ich das alles so spannend fand. Ich hatte ganz viele Fragen, ich hatte ganz viel, was ich nicht verstand. Wenn man dann mit dem Gewerkschafter geredet hat, musste man ja auch noch mit einem von dem reden. Und ich glaube, das ist so. Ich interessiere mich dann einfach und ich verstehe so viel nicht. Also ich habe ja von Wirtschaft keine Ahnung. Ich habe ja Politik und Soziologie studiert. Wahrscheinlich ist das der eigentliche Anfang, weil man als Politik- und Soziologiestudent sich nur einbildet, so viel zu begreifen und im Ernst mehr Fragen als jemals an Antworten hat. Und dass ich dann irgendwie beim Manager-Magazin gelandet bin und mich mit Wirtschaft beschäftigt hatte, hat meinem Grundgefühl von ich will so viel wissen eigentlich durchaus geholfen, weil in der Wirtschaftspublizistik der Mitte 80er Jahre hattest du eigentlich nur Leute, die die Antworten hatten, also Journalisten, die die Antworten hatten. Die sind auch schon zu Interviews gefahren und wussten die Antworten. Die wussten, wie sie den Laden geführt hätten. Während mich dramatisch interessierte, wie macht man sowas? Warum macht man eigentlich das? Und diese Form von das ist in Deutschland nicht so beliebtes Wort, aber Naivität im positiven Sinne, die habe ich mir, glaube ich, erhalten. Und so gibt es ganz viel. Ich lese eine Zeitung und ich habe 40 Geschichten im Kopf, weil ich finde, auch ganz oft geben wir uns zufrieden mit dem, was da steht und haben eigentlich es auch nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, das, was ich gemeint habe damit. Also ich verstehe ganz viel nicht. Und ich finde es ein Traum, mit Kollegen in einem Magazin zu arbeiten, dass ich einfach die Zeit nehmen kann, dann wenigstens zu versuchen zu verstehen. Wirtschaft verstehen ist eigentlich unser... So. Und ich finde das nicht so einfach.
Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Ansatz, über den Begriff Neugierde nachzudenken. Ich habe immer das Gefühl, dass wir vielleicht auch uns zum Teil schämen, Dinge nicht zu wissen oder das zuzugeben, Dinge nicht zu wissen. Na, also vielleicht gehen wir so durch die Welt und denken, ach ja, klar, weiß ich das, habe ich doch gelesen, habe doch hier den Artikel zu gelesen oder habe doch mal ein Buch dazu gelesen. Und eigentlich tauchen wir gar nicht so sehr in die Details ein oder trauen uns, diese Frage zu stellen oder zuzugeben, nee, eigentlich habe ich das nicht verstanden. Erstens, glaube ich, durch Schamgefühl und zweitens auch, weil das, glaube ich, so Teil unserer gesellschaftlichen Norm auch so ein bisschen ist. Man muss irgendwie allwissend sein im Sinne von, ja, hat man schon verstanden, wenn man das einmal gelesen oder gehört hat. Wie können wir das denn vielleicht sogar ein bisschen, um diese Neugierde zu stärken. Wie können wir das denn vielleicht eigentlich als eine treibende Kraft wieder...
Vergiss deine Frage nicht, lass mich nur einmal ganz kurz vorher noch rein, weil das, was du gerade beschrieben hast und was so richtig ist, gilt für Journalisten im Übermaß. Journalisten sind natürlich noch viel mehr von der Zuschreibung, von manchmal auch vom Selbstverständnis, die verstehen, die wissen. Also selbstverständlich wissen sie. Und ich glaube, also als wir angefangen haben mit Band 1 oder mit dem Vorgängermagazin Econi, war das ein ganz wichtiger Teil der Stellenbeschreibung, dass wir gesagt haben, wir wollen gute Journalisten, die jede Frage stellen, die sie haben, die nicht vom Fach sein müssen oder am Anfang gar nicht sein durften, weil sie dann keine Fragen mehr haben, und die sich nicht scheuen dürfen. Ich komme von einem Wirtschaftsmagazin und dann frage ich den Vorstandsvorsitzenden, und warum haben sie so viel Gewinn gemacht? Das müsst ihr können, das müsst ihr wollen. Wir als Magazin backuppen das, aber das ist alles, also das muss man fragen dürfen, das muss man so. Und ich glaube, dass, also ich komme vom Manager-Magazin oder ich war beim Manager-Magazin, was eher ein Expertengremium ist, die wissen alles. Ne? Und ich war da ein bunter Hund und ich war da so ein Außenseiter. Der Chefredakteur hatte mich eingestellt, so als Hobby. Mal gucken, wie so jemand ist, der irgendwie auch so ist, wie ich bin. Und als ich dann dort war, habe ich mit dieser seltsamen Fragerei und mit diesen Geschichten, glaube ich, dem Blatt durchaus weitergeholfen. Aber wir waren eigentlich sozialisiert auf, wir kommen vom Manager-Magazin, wir wissen Bescheid. Und das zu ändern und dann bei Brand 1 zu sagen, wir kommen von Brand 1, wir wissen auch Bescheid, aber nicht über das, was du jetzt hast, sondern wir haben eine bestimmte Vorstellung von Ökonomie, wohin sie sich verändern kann, wie Wissensgesellschaft und sowas alles. Aber wir wissen auch nicht, wie eine Wissensgesellschaft aussieht. Und ich glaube, dass wir immer noch nicht weg sind von diesem scheinbaren Expertentum in einer Zeit, in der Google jeden Tag, ich weiß nicht, es gibt da so dolle Zahlen, 2 Millionen neue Erkenntnisse oder sowas rausschiebt, wo wir einfach wissen, das kannst du gar nicht mehr wissen. Aber in der Konferenz vom Manager-Magazin zu sagen, wer ist das eigentlich, den kenne ich gar nicht, ist eine Mutprobe. Also ne, hast du dann anschließend ein echtes Training vor dir.
Das ja, ich finde... Ja. Nee, bitte.
Nee. Aber da, also ich glaube, zuzugeben, was man nicht weiß, neugierig zu sein, es zu erfahren, wenn es dich denn interessiert, aber auch zu sagen, es interessiert mich nicht.
Wenn jetzt unsere Folge rauskommt, dann ist die aktuelle Ausgabe der Brand 1 auch schon draußen mit, finde ich, einem sehr spannenden Titel und Thema, das, glaube ich, nicht passender sein könnte. Und wir haben so ein bisschen schon ein paar Themen daraus angerissen. Es geht viel darum, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft gestalten. Das ist natürlich eine so große Frage, die auch gar nicht beantwortet werden kann in entweder einer Ausgabe oder auch in so einem Gespräch. Hast du dir die Frage auch selbst gestellt und hast du für dich eine Antwort auf diese Frage gefunden? Also wie du leben möchtest, arbeiten möchtest?
Deswegen habe ich auch eben übrigens gefragt, wie du jetzt lebst, damit wir fragen können, wie du leben willst.
Das ist nicht weit voneinander entfernt. Das habt ihr wahrscheinlich schon rausgehört. Es ist tatsächlich... ich finde, dass es ein grandioses Glück ist, aber es ist auch, hat ein bisschen was mit Einstellung zu tun, ein bisschen was mit es sich erarbeitet zu haben. Ein Freund von mir nennt das immer so, dass er sagt, wenn man seine Biografie nicht schwänzt, kann man tatsächlich in einem bestimmten Zustand oder in eine Form von Zufriedenheit kommen. Und wie ich leben will, ist ziemlich nah an dem, wie ich lebe. Ich habe mir nicht gewünscht und ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass diese Jahre der Transformation, die ja eigentlich ganz großartige Möglichkeiten beinhalten, in dieser Form von Polarisierung enden, oder nicht enden, aber in diese Form von Polarisierung führen. Finde ich schwierig. Ich habe nicht immer eine Antwort darauf, woher es kommt. Also sind es die sozialen Medien? Ist es die Angst um Verlust von Sicherheiten? Ist es, also es gibt, spielt wahrscheinlich alles ein bisschen miteinander rein. Das finde ich mühsam, das finde ich auch schwierig, aber ich habe grundsätzlich, neige ich nicht zum Pessimismus, sondern dann sag mir, in 10 Jahren werden wir vielleicht auf diese Zeit gucken und sagen, weißt du noch, wie das damals war, als Donald Trump regiert hat und in den sozialen Medien immer mehr Schrecknisse ausgetauscht wurden und die Leute fertig gemacht wurden und junge Menschen gemobbt. Ich glaube, das sind Erscheinungen. Ich glaube, ganz viel. Ich habe zum Beispiel gar keine Sympathien für Menschen, die, wie Herr Spitzer, sagen, dass diese neuen Medien unsere Kinder dumm machen werden, abgesehen davon, dass wir jetzt schon merken, dass die zum Teil schlauer sind. Das ist, wie es ist. Und ich immer denke, also ich bin in einem Kurzschuljahr gewesen. Soll ich euch, also ich habe das damals nicht gelesen, aber im Nachhinein, ich habe dann Politik studiert, also kommt man an der Lektüre von sowas nicht vorbei, was es da an Abgesängen gegeben hat. Ich gehöre zum debilen Teil dieser Menschheit. Und dann denke ich, ach Gott, dann ist so. Weil ne, wir haben unaufhörlich, haben wir einen Grund der Zukunft und schon gar der Zukunft junger Menschen, irgendwie zu sagen, dass die ganz furchtbar werden wird. Sie können jetzt nicht zur Schule gehen. Ich meine, hey, das hätte ich mir schon das eine oder andere Mal gewünscht in dem Alter. Ich glaube, dass ganz viel schiefgelaufen ist bei dieser Beschulung, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir den Sommer auch ein bisschen verpennt haben, um das vorzubereiten. Aber da bin ich wieder bei keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende. Ich glaube, ganz viele Fehler macht man, um anschließend daraus zu lernen und dann was besser zu machen. Und ich neige grundsätzlich dazu, dass ich denke, guck mal, die letzten 100 Jahre, vor 100 Jahren sind Leute mit 45 Jahren gestorben. Das ist normal gewesen. Und es ist so viel Gutes passiert.
Du hast eben schon das Wort Transformation genutzt uh-huh. und hast es mehr im Hinblick auf Themen oder Geschichten, die ihr in der Brand 1 auch beleuchtet. Kannst du dich erinnern oder erinnerst du dich an persönliche Transformationen, große Transformationen, durch die du persönlich gegangen bist?
Naja, der Schritt von der angestellten Redakteurin zum Unternehmer ist schon eine Transformation. Ne? Die wird dir nicht in dem Moment, doch, die wird dir schon in dem Moment auch bewusst. Und ich glaube, dass es die größte war. Ansonsten glaube ich, wenn man das tut, was ich vorhin gesagt habe, die Biografie nicht schwänzt, gibt es natürlich viel, 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 viel mehr. Also von der Autovermietung nach Rothenburg-Wümme, sei jedem angemahnt, da mal hinzugehen. Dann von der Journalistenschule nach Osterholz-Scharmbeck, was auch genauso ist, wie der Name klingt. Also du reist rum und du hast jedes Mal eine völlig andere Welt, in die du dich einfinden musst. Das sind immer Veränderungen. Ich glaube aber trotzdem, dass die größte Transformation sicherlich die war, als ich damals dann, nachdem der Spiegel das Magazin eingestellt hat, als ich damals beschieden habe, nee, dann machen wir es halt allein. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einließ. Es ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man sowas macht.
Was, also sowohl die Neugier, aber was hat dich da sonst noch, was hat dich getrieben zu sagen, wir machen das einfach jetzt selbst?
Wir hatten das geilste Magazin von allen gemacht. Wir konnten diese Welt doch nicht ohne dieses Magazin zurücklassen. Das geht doch nicht. Also, wir hatten, die erste Ausgabe war ein solcher Hammer. Die ganze Presseszene, der Spiegel begeisterte sich daran. So viel positive Presse hätten sie nie in ihrem Leben gehabt. Haben sie danach auch nicht wieder. Und, also wir waren wirklich grandios. Dann haben wir die zweite Ausgabe rausgebracht und dann hatten die plötzlich zusammengezählt und stellten fest, das würden sie heute nicht mehr machen, haben sie mir anschließend auch gesagt. Aber stellten fest, dass das irgendwie nicht genug war. Und dass sie, so, das, als sie uns eingestellt haben, das fanden wir absurd, wirklich absurd. Es war eine Nacht, wir hatten viel Alkohol und am Morgen waren wir sicher alle in der Redaktion, dann machen wir es halt allein. Wie gesagt, wir hatten alle keine Ahnung, was es bedeutet. Und vermutlich haben wir es nur deshalb gemacht. Aber es war völlig klar. Es war so eine Art von Trotz. Ganz abgesehen davon, dass Equiny war ja, spielte ja noch viel mehr in der Startup-Szene und das war die Startup-Szene der Nullerjahre. Und damals war ja so, das Geld liegt auf der Straße, wenn du eine Idee hast, dann kannst du die umsetzen und so. Das, was bis heute manchmal noch so nachgesungen wird, aber was damals wirklich in jedem Café war. Und von daher hatten wir schon vorher mal gesagt, wenn die das nicht mehr machen, machen wir es alleine. Wir hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. So, womit wir auch nicht gerechnet haben, ist, dass von dem ersten Tag an alle Anzeigen weg waren. Die ersten Ausgaben von Equiny waren super gut mit Anzeigen bestückt. Wir waren nach 2 Ausgaben, lagen wir 1 Million über Plan. Also das war schon so. Und ab nächsten Tag dann hatten wir halt keine Anzeigen mehr und auch keine Auflage. Und das war schon irgendwie ein Kaltstart. Ich glaube, dass ich... Also, dass das die größte Transformation war, ist ohne Frage.
Was hat die mit dir gemacht?
Also, sagen Sie mal so, sie hat als erstes meine Ehe beflügelt, weil mein Mann war schon lange selbstständig und hatte immer so das Gefühl, dass ich, als angestellte Redakteurin, seine Probleme nicht verstehe. Von Stund an nahm er einfach an, dass ich jetzt seine Probleme besser verstehe, fand allerdings, dass ich den Einstieg nicht unbedingt mit einem Blatt machen müsste, das pro Monat schon mal 400.000 Euro kostet, den Mark, glaube ich, damals, aber auf jeden Fall richtig viel Geld kostet und dass da 10 Leute dranhängen, das fand er für den Einstieg ein bisschen übertrieben, aber ansonsten war er sehr glücklich. Ansonsten, ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ich habe in meinem Leben immer versucht, mir Alternativen zu machen und dafür zu sorgen, dass ich mich nicht unter Druck setzen lassen muss. Also egal, wo ich angestellt war, wusste ich immer, wenn irgendetwas mir gegen den Strich geht, gehe ich morgen dorthin, sage sehr freundlich, wie ich heiße und dass das jetzt leider mein letzter Tag ist. Das habe ich auch immer gemacht. Und ist mir nicht gleich klar geworden, aber ich glaube mal so, wir waren ja dann richtig pleite nach 2 Monaten, nach 2 Ausgaben, weil die Anzeigen wegblieben und die Auflage auch nicht sofort nach oben ging. Und da war es zum Beispiel so, dass ich so viel Schulden auf der Uhr gehabt hätte, wenn wir eingestellt hätten, dass ich, war ja damals nicht mehr blutjung, sondern Mitte 40, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt hätte, das bis zum Ende eines halbwegs normalen Arbeitslebens wieder reinzuholen. Und in der Zeit danach, dass ich ganz frei und unabhängig und großartig und glücklich und immer noch dankbar bin, dieses Magazin machen zu müssen. Aber dass meine persönliche Freiheit, die mir auch immer wichtig gewesen ist, die da bedeutet, und dann haue ich morgen in den Sack. Was wollt ihr hier? Dass ich das nicht mehr kann. Das hat gedauert.
Wir machen eine kurze Pause und möchten euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Und das ist heute ein Unternehmen mit dem Namen Stop the Water While Using Me. Und vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, in einem Hotel, in einem Restaurant oder vielleicht bei Freunden. Das sind die Seifespender mit dem Aufdruck und dem Aufruf, während der Nutzung der Seife das Wasser abzustellen. Und hinter diesem Aufruf und den Produkten steckt ein junges Unternehmen aus Hamburg mit der Mission, die Beauty-Industrie aufzurütteln. Und sie sind Vorreiter in der Natur-Kosmetikbranche. Das Sortiment besteht aus Hand-, Körper-, Haar- und Gesichtspflege, ist 100%ig Naturkosmetik und wird ausschließlich in Deutschland produziert. Geleitet wird das Unternehmen von einer starken, rein weiblichen Geschäftsführung und das Team besteht 80% aus Frauen. Und das Ziel des Unternehmens ist, auf das Thema Wasserknappheit aufmerksam zu machen, um gemeinsam durch Naturkosmetik und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe Wasser zu schützen, durch den Appell und innovativen Neuproduktentwicklungen Wasser zu sparen und mit jedem Kauf weltweite Wasserschutz- und Trinkwasserprojekte durch Spenden zu unterstützen. Und für alle HörerInnen des Role Models Podcast gibt es heute einen 20%igen Rabattcode, den ihr über stop-the-water.com/Role Models einlösen könnt. Auf alle Produkte, auf das gesamte Sortiment kriegt ihr dann beim Kauf 20% Rabatt. Der Promocode heißt Water Role Models, das ist in einem Wort. Und wie gesagt, einlösen könnt ihr ihn für 20% unter stop-the-water.com/Role Models. Wir finden das Projekt, das Unternehmen total super. Ich selbst erinnere mich daran, dass ich das Produkt zum ersten Mal in einem Hotel in Berlin gesehen habe und mittlerweile auch, selbst wenn ich diese Seife nicht nutze, sondern andere Seifen, auch das Wasser in der Dusche oder sogar beim Händewaschen abstelle. Also, wir finden es gut, wir hoffen, ihr findet es auch gut und dass ihr mal das eine oder das andere Produkt ausprobiert. Hier nochmal der Rabattcode WaterRoleModels, den ihr einlösen könnt für 20% unter stop-the-water.com/RoleModels. Von Isa und von mir vielen Dank an Stop the Water für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit der Episode mit Gabriele Fischer.
In dieser Situation damals, wer gehörte zu deinem Sounding Board oder zu deinem inneren Zirkel dazu und wer ist es heute?
Die sind geblieben. Also das war natürlich Wolf Lotter, der, als wir eingestellt worden sind, freier Autor war und der damals noch in Wien beim Profil, glaube ich, arbeitete und der am Tag nach der Einstellung mit einem kleinen Rollkoffer bei uns in der Redaktion aufschlug und sagte, er bleibt jetzt hier und er arbeitet mit uns daran, dass wir den Neustart schaffen. Und als mein Mann kam und ihn fragte, sag mal, warum bist du hier? Und dann sagte Wolf zu ihm in schönstem Österreichisch, naja, du kannst doch heute noch ein Hero sein. Und der ist geblieben, war ein wichtiger Gesprächspartner, Streitpartner, ist der Theoretiker dieser Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. So, Mike Mayree, unser Artdirektor, mindestens genauso wichtig. Und es sind aus dieser Redaktion von damals oder aus dieser Runde von damals Jörg Steinmann noch da, Stefan Ostermeier, unser Grafiker, von den Redakteuren außer Wolf, ein paar Freie, Harald Willenbrock. Es sind ein paar geblieben. Manche kamen dann so im ersten Jahr, also Jens Bergmann und so, die kamen im ersten Jahr von Brand 1 dann. Aber dieses damalige sich gegenseitig versichern, dass wir das natürlich schaffen. Und ich meine, Mike war ja nun auch nicht, hat ja eine eigenständige Agentur und hatte noch eine andere Leichtigkeit als wir, die wir, wie gesagt, von Woche zu Woche die Zahlen größer werden sahen. Aber war völlig überzeugt davon, dass das ist das, also dieses Magazin können wir der Welt nicht ersparen.
Wie findet man diese Personen, wenn das jetzt nicht über eine Unternehmensgründung geht oder über das Kernteam? Wie findest du diese Personen, die dir entweder als Streitpartner die richtige Gegenwehr geben oder als Unterstützer und Unterstützerin die notwendige, ja, auch das Auffangen oder das Bestärken? Woran machst du das aus?
Also ich glaube, der eine Teil ist der, du musst dich kenntlich machen, musst sichtbar sein und dann finden sie dich. Das ist das eine. Also Wolf hat mich gefunden, nicht ich ihn. Bei Mike ist es so, den habe ich früh kennengelernt und einfach einen besonderen Menschen gefunden. Und dann, als ich 10 Jahre später vor der Frage stand, noch für den Spiegel, ich mache ein neues Magazin. Ich hatte ja den Entwicklungsauftrag. Ich wusste genau, wie sich das liest und wie sich das so, aber ich hatte keine Ahnung, wie das anfühlt. Da sind wir übrigens bei einem wichtigen Teil. Mike sagte damals, und er sagt es auch heute noch, dass ich der Einzige, und er macht ja viele Magazine, der einzige Chefredakteur sei, der ganz klar sagt, das ist deine Kompetenz und das ist meine Kompetenz. Normalerweise versuchen die immer, sich in die des anderen einzumischen. Ne? Also so nach dem Motto, also ich meine, dieses bisschen Bilder schieben, das können wir schon auch, oder? Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Und für mich war es völlig klar. Ich wusste, wie das Magazin sich anfühlt. Anfühlt noch nicht mal an, wie es sich liest. Und damit bin ich dann zu Mike gegangen und wollte von ihm eigentlich nur einen Film haben, in dem er das Gefühl in einen Film packt. Ich hatte vorher einen von ihm gesehen, den fand ich ganz toll. Und Mike hat überhaupt gar nicht die Frage zugelassen, ob ich ihn den Film zumache, weil er guckte das Konzept an, rannte ins Nebenzimmer, warf mir ein paar Magazine auf den Tisch, die ich noch nie gesehen hatte und sagte, so ungefähr, nur anders. Ist klar, dass ich das Editorial Design mache. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, wie bringe ich es einem Spiegel bei, dass der Chef einer Werbeagentur jetzt unser Editorial Design dieses neuen Magazines, das ein Wirtschaftsmagazin wird, machen wird, das war noch nicht ganz raus. Aber es war natürlich die beste Idee und das ist, ja, ich glaube, dass ich da den richtigen gefunden hatte, weil ich ihn einfach eindrucksvoll finde. Also möglicherweise den Mut zu haben irgendwie, aber ich glaube, du kannst daraus keine Rezepte machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, kenntlich machen und dich zu bekennen, auch zu Leuten, die du toll findest. Und es dann auch sagen, auch wenn andere sagen, oh, nach 2 Jahren kam irgendein Mensch und sagte, du musst jetzt den Artdirektor austauschen. Okay, habe ich gesagt, warum? Das macht man einfach so nach einer bestimmten Zeit. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht Mann bin.
Ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das, was mir so die ganze Zeit, während du redest, darüber sprichst, so ein bisschen auch wiederkommt. Also ich weiß nicht mehr genau, wann ich die erste Brand 1 in meinen Händen gehalten habe. Das war sehr, sehr früh. Also es war wahrscheinlich kurz nach dem Beginn, also okay. 99 seid ihr gestartet, ich weiß nicht, 2000
gab es die erste Brand 1, ja.
Genau, hatte ich die erste schon in der Hand und erinnere mich wirklich an das Gefühl, dass es anders ist, ne? dass es einfach anders auftritt und so erstmal so left field, ne? So kein normales Wirtschaftsmagazin ist, wie man das so kannte. Besonders wenn man so die großen wie Economist oder sowas, die bei meinem Vater immer auf dem Tisch lagen. Ne? Und was ich dann schön finde, ich bin gestern Abend vorm Einschlafen bin ich nochmal in euer Archiv reingegangen und habe wirklich bis 99 oder 2000 runtergescrollt. Und was ich da bemerkenswert fand und frage mich, wie viel du oder dein Art Director da für verantwortlich seid, ist diese klare Linie, die ihr beigehalten habt. Ne? Es ist immer, du hast eben über Neugierde gesprochen und jedes Cover schreit Neugierde. Mhm. Und es sagt, hier schön, ist eine Frage. Ja. Die stellen wir in den Raum. Mhm. Und wenn man jetzt zurückblickt, ne, auch wieder, was du sagtest, so in der Retrospektive macht alles Sinn. Aber ich erinnere mich, dass fast jedes Brand 1 Cover, was ich gelesen habe, erstmal mich provoziert hat. Ne, oder so zum Nachdenken provoziert hat. Und dieser Linie sei der treu geblieben. Da würde ich gerne mehr darüber wissen. Und auch vielleicht im Hinblick darauf, was du sagst, dass du das 20 Jahre schon machst. Uh-huh. Und in einem Interview 2005 und in den 20 Jahren oder in einem Interview in 2005 mal gesagt hast, dass was deine größte Stärke ist, ist das Durchhaltevermögen und deine größte Schwäche ist der Durchhaltewille. Uh-huh. Also wie bringst du das zusammen, diese klare Linie und die Selbststärke oder die Selbstsicherheit zu sagen, ich sage Nein zu einem neuen Art Director nach 2 Jahren, weil ich das nicht will. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ne? Und dann schauen wir auf die Ausgaben von 20 Jahren, wo so eine klare Linie erkennbar ist, dass du sagst, dass du noch da bist und das tust und dein Team.
Ja.
Und dann mit der Transformation, ne? Mit der stetigen Veränderung, was ja immer ein Inhalt in euren Magazinen ist. Es geht immer um Veränderung. Also wie bringst du diese 3 Stränge zusammen?
Puh. Fange ich mal bei der bei mir an, der Klarheit. Wir hatten einmal nach 5 Jahren ein Gespräch, Mike und ich, wo er sagte, wir müssen das Editorial Design verändern. Okay, habe ich gesagt, warum? Und er sagte, wir haben jetzt alle Preise gewonnen, wir müssen jetzt neu nachlegen. Und in der Szene, schwieriges Wort, in der Szene wird schon gesagt, wir seien langweilig. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Mike, die interessante Frage für uns beide ist, was wollen wir? Ich möchte einen Klassiker machen und wenn du ein Designmagazin machen willst, ist es blöd. Dann hat Mike zu mir gesagt, dass er auch einen Klassiker machen will. Und dann waren wir uns so weit immerhin einig, weil wir das Gefühl hatten, dass es, also wir, wenn du die Hefte durchguckst, wenn du innen reinguckst, dann weißt du, dass wir uns schon verändert haben über die Jahre. Es sind mal neue Rubriken drin, die Fragen werden provokanter, die Themen werden nicht umfangreicher im Sinne von länger, sind eher kürzer geworden. Aber es steckt mehr drin, weil wir auch bessere Leute haben. Die Leute sind mit uns gewachsen und. Aber es ist trotz alledem die Grundidee geblieben, die wir trotzdem jedes Jahr in den Jahresschlusskonferenzen überarbeiten und neu machen. Viel von dem, was du vorhin gesagt hast, mit der Klarheit und den provokativen Fragen, darf man sich nicht vorstellen als so eine Sicherheit, sondern es ist eher ein Einlassen auf die Unsicherheit. Wir ringen um jeden Titel. Wir sind bei jedem Titel unsicher, ob es diesmal wirklich das, was wir gedacht haben, zusammenbringt. Unser schwierigstes Jahr, das allerschwierigste Jahr wirklich war 2008, weil 2007 wir das erste schwarze Jahr hatten. Erstmal haben wir mit diesem Magazin ein klitzekleines Häufchen. Ich meine, so manches börsennotierte Unternehmen wäre froh, wenn es solch ein Häufchen hätte, aber für uns war es eben ein kleines Häufchen. Und im Jahr darauf waren wir plötzlich zum ersten Mal bei jedem Titel, der muss natürlich besser verkaufen als der im Vorjahr. Also, was, so, das hat uns 7 Jahre nicht geschert. Wir hatten immer das letzte Heft gemacht. Wir dachten immer, also die ersten 5 Jahre waren wir nicht sicher, ob wir nochmal das Geld für den nächsten Druck zusammenkriegen. Also musste diese Ausgabe die geilste Ausgabe von allen werden. Und dann war es halt doch nochmal eine. Also die musste jetzt die geilste werden. Und plötzlich waren wir sozusagen der Existenznot, war überhaupt nicht so, aber der Existenzangst beraubt. Und saßen da und waren plötzlich auf Sicherheit. Also wir wollten jetzt sozusagen diese Erfolgslinie fortführen. Das ging dann tatsächlich so 3, 4 Ausgaben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und genau dies thematisiert und gesagt, dass wir machen weiterhin die letzte Ausgabe. Es geht nicht anders. Das ist sonst so. Und natürlich funktioniert dieser Betrug mittlerweile nicht mehr. Wir wissen schon, dass es nicht mehr die letzte ist. Aber und wir versuchen mit jedem Titel nochmal einzureißen und haben halt schon arg gute gemacht. Aber es ist ein großes Ringen und es hat, wie gesagt, überhaupt nichts von dieser Klarheit und von diesem. Nein, es ist ein dauerndes Ringen. Was war die dritte Frage? Die Transformation. Ich glaube, dass es 2 große Missverständnisse über Transformation gibt. Die eine, dass Transformation disruptiv sein muss. Das haben wir ja alle in den letzten 20 Jahren gelernt, dass das irgendwie ein dolles Wort ist. Disruptiv heißt zerstören. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, ob wir alles zerstören müssen. Sondern Transformation heißt etwas besser machen. Dafür zu sorgen, dass etwas, was möglicherweise schlecht ist oder auch gut ist, besser gemacht werden kann. Und das ist etwas, was nicht zwanghaft mit der Zerstörung des Alten, sondern auch mit zu gucken, kann man die Schrift vielleicht noch ein bisschen anders machen, kann man dieses machen, vielleicht brauchen wir mehr Weißraum, vielleicht brauchen wir weniger Weißraum. Also das Bessermachen ist eigentlich ein kleines, anstrengendes Stück Arbeit. Während die Disruption ist sozusagen ein großer Knall. Du hast ein heißes Team, du träumst von den Millionen. Das ist möglicherweise ganz toll. Gibt es auch ganz tolle Ergebnisse, will das nicht klein machen. Aber es ist nicht das einzige Form von Transformation. Transformation ist eigentlich ein langsames Wort. Das schnelle Wort ist die Disruption. Und die Transformation funktioniert am besten, wenn du innerhalb also wir haben uns ja mit diesem genialen Design von Mike, ist ja ein Rahmen gesetzt, der unendlich viel erlaubt. Nur eines erlaubt er nicht, unter Qualität zu bleiben. Irgendwann gab es in dieser langen Geschichte einmal den Versuch, und ich habe mit dem damaligen Chefredakteur Herrn Schweinsberger auch viel darüber gelacht, den Versuch von Kapital, dieses erfolgreiche, seltsame Magazin aus Hamburg zu kopieren. Und die haben sich wirklich ein Layout geholt. Der hat mehr oder weniger 1:1 das Layout von Brand 1 gemacht. Und was so interessant war, dass du die nicht immer gleichbleibende Qualität der Texte in keinem anderen Layout mehr merkst als darin. Einer unserer ersten Redakteure hat gesagt, dies ist das erste Layout, bei dem der Schreiber sich anstrengen muss, ihm gemäß zu werden. Und das soll ich jetzt verändern? Also das disruptiere ich jetzt, weil ich wahnsinnig cool und neu sein will und habe dann etwas, was wirklich Qualität ist, weggeworfen? Nein. Wir müssen versuchen, in diesem Rahmen, der uns so unglaublich viel erlaubt, immer die geilsten Geschichten, noch spannendere Themen, noch andere Formen zu finden. Das ist das, was ich transformieren fände. Und dass wir mittlerweile viel mehr junge Kollegen auch haben, die gerne für uns schreiben, die neue Sachen ausprobieren. Das ist großartig. Das ist Transformation für mich.
Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass dein Rahmen eigentlich auch schon ganz gut ist. Du hast jetzt gerade von deinem Magazin gesagt und dass es darum geht, in dem Rahmen kleine Dinge zu transformieren, zu verändern, besser zu machen. Du hast vorhin gesagt, als wir über Zufriedenheit gesprochen haben, dass du eigentlich damit zufrieden bist, wie du jetzt gerade lebst. In der aktuellen Ausgabe stellt dir ja aber die Frage, wie sieht denn ein besseres Leben aus? Wenn du jetzt mal für dich diese Frage nimmst und versuchst, eine Antwort zu finden mit Blick auf das nächste Jahr, was würdest du da für dich definieren als entweder Aktion oder Verhaltensveränderung, um für dich ein besseres Leben zu leben? In dem Rahmen, den du schon gesetzt hast und der gut ist.
Also ich glaube, wir können alle noch im Thema in puncto Technik zulegen. Also da haben wir ja noch ein schönes Jahr vor uns, in dem wir möglicherweise irgendwann, ich würde gerne darüber nachdenken, wie Veranstaltungen hybrid stattfinden können. Wir werden im nächsten Jahr nicht die nächsten 200, 300 der Veranstaltung sehen. Die Brand 1-Konferenz ist immer ein großer Moment gewesen, den ich auch sehr geschätzt habe, den wir so dieses nächste Jahr nicht kriegen, aber darüber nachzudenken, wie wir das hybrid so hinkriegen, dass wir das gleiche Gefühl kriegen, dass die Leute auch nicht, also das Gefühl nach einer Brand 1-Veranstaltung war immer, ich bin nicht allein. Also ich will die Welt verändern und da sind aber auch noch 200, ich meine, dann kriegen wir das doch morgen hin. Und dieses Gefühl, wie man das noch machen kann, das ist so das Nächste. Ich glaube, wir werden möglicherweise mit der Option, dass es leichter werden kann, also dass wir nicht in einen dunklen Winter gehen, sondern dass es vielleicht mit dem Sommer langsam ist, wird bestimmt noch ein Jahr dauern, aber dass man langsam hochkommt, nochmal was hat. Ich wünsche mir intensiv, dass der Bahnhofsbuchhandel wieder auf die Füße kommt. Erstens, weil das großartige Partner sind, die eben auch für Brand 1 eine wichtige, sehr wichtige Vertriebsquelle sind. Was aber auch bedeutet, dass wir, ich glaube nicht, dass wir in die alte Reisetätigkeit zurückfallen sollten, die wir hatten, aber ich glaube, dass wir ein bisschen mehr unterwegs nicht schadet, weil ich glaube, dass, also wir merken das auch, oder ich merke das für mich, diese meine Neugierde wird auch befeuert durch Menschen. Und es ist was anderes, Menschen zu begegnen, wenn man ihnen gegenüber sitzt, wenn man mit ihnen redet, wenn man so, als wenn man sie immer nur als Bildschirm sieht. Und von daher hoffe ich, dass wir da ein Stückchen weiterkommen. Ich wünsche mir für das Heft und für uns, dass wir die Sorgen, dadurch, dass die Sorgen des Anfangsjahres ein bisschen kleiner geworden sind, uns wieder noch mal mehr trauen, noch mal mehr, noch bessere Geschichten machen, noch bessere Hefte. Obwohl ich finde, dass wir, was das angeht, wirklich ein gutes Jahr hinter uns gebracht haben.
Und für dich selbst?
Für mich selbst? Da bin ich völlig weltoffen. Also es ist mir völlig wurscht. Ich würde gerne tatsächlich nächstes Jahr wieder eine Woche Urlaub mit meinem Mann woanders haben. Das würde mir gut gefallen. Also wir haben so ein kleines Häuschen, also nicht wir haben, sondern wir kennen ein kleines Häuschen auf Mallorca, wo man einfach in einem Hafenstädtchen ohne Strandurlaub es einfach gut haben kann. Das ist einfach eine andere Form von Gehirn woanders aussetzen und dann nochmal anders zurückkommen. Das würde ich schön finden.
Es gibt momentan ganz häufig die Diskussion darum, was man aus dieser Zeit lernen kann oder was wir aus dieser Zeit lernen können. Und auch der Wunsch danach, dass wir vielleicht nicht in die alte Normalität zurückgehen, sondern darüber nachdenken, welche Konzepte können wir eigentlich schaffen oder welche Möglichkeiten können wir eigentlich schaffen, dass wir in einer neuen Normalität irgendwann ankommen. Wie würdest du die neue, andere Normalität definieren wollen, aus deiner Perspektive?
Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil ich finde, Normalität hat immer braucht immer irgendeinen, der sie definiert. Und das gefällt mir nicht so gut. Ich glaube aber, dass Corona uns natürlich eine Menge gelehrt hat. Also ich glaube, wir haben vor einem Jahr nicht so genau gewusst, wie wichtig uns Menschen sind, wie wichtig uns Zusammenkünfte sind, wie wichtig es uns ist, spontan irgendwo hingehen zu können. Du bist in kommst nach Berlin, nach Hamburg, du rufst an und sagst, du, ich bin hier. Und ich sage, oh super, lass uns im TH2 draußen treffen. Also so, also wie viele Selbstverständlichkeiten wir nicht mehr hatten, die uns eigentlich wichtig waren und die gar nichts mit viel Geld zu tun hatten, sondern die eher was mit Spontanitäten. So, ich glaube, dass wir in eine andere Form des Konsums gehen werden. Das ist, tut mir leid für so manchen Händler, aber ja, wir haben gemerkt, dass es auch mit weniger geht. Und wenn wir nur 2 Tage im Büro sind, wird sich schon mal ein Teil unserer Bedürfnisse reduziert haben. Weil, ich meine, vor so einer Kachel kannst du ja auch, muss ja nicht jedes Mal neu aussehen. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit war, über das nachzudenken, was wir, oder anders, als wir im Dezember über dieses Jahr nachgedacht haben, hatten wir alle ein Gefühl von Atemlosigkeit und ein Gefühl von, es ist so viel geworden, es ist so schnell geworden, es ist so, und haben deswegen einen Jahresplan gemacht, der Schwerpunkte wie Aufräumen, der Schwerpunkte wie Pause, der Schwerpunkte wie investieren in das Richtige hatte. Und die normalerweise machen wir immer im Dezember so eine Reihe mit Schwerpunkten, die hilft uns nur übers Jahr zu kommen und die schmeißen wir mehr oder weniger zweimonatig um. Dieses Jahr haben wir fast jeden Titel gemacht, weil dieses Gefühl von, wir müssen jetzt irgendwie ein Zeichen setzen in Richtung von, so geht es nicht weiter, die hat uns dann Corona mehr oder weniger ein bisschen den Trick verrissen. Das war nicht mehr super originell, aber es war richtig. Es blieb ja richtig. Und von daher glaube ich, dass der vieles von dem, also wie oft hatte ich jetzt in letzter Zeit irgendwelche Berater hier, die sagten, Mensch, so wenig wie in den letzten 2 Monaten bin ich in den letzten 20 Jahren nicht gereist. Aber ist ja auch schön, ne? Und ich glaube, dass, wenn es dazu verhelfen würde, dass wir nicht so, also dafür bin ich auch ganz froh, wenn es nicht sofort zu Ende ist. Also morgen haben wir alle einen Impfstoff oder kriegen eine Tablette per Dings und ab übermorgen können wir in den alten Trott zurückfahren, sondern dass wir uns langsam gewöhnen, weil das natürlich noch nicht wirklich festgesetzt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere für sich auch nochmal gelernt hat, was er eigentlich braucht und was er nicht braucht. Blöd, wenn du eine Fluggesellschaft besitzt, aber sind ja nicht so viele Menschen. Ich glaube, dass wir nochmal anders gelernt haben, was uns wirklich wichtig ist. Vor Corona, also noch im Dezember, war Einkaufen die zweitliebste Freizeitbeschäftigung der Deutschen. Und da gibt es möglicherweise doch noch ganz viele Dinge, die man auch tun kann. Außerdem. Und es muss nicht zusammen Makramee-Ampeln basteln sein. Also ich glaube, dass wir, ich finde vieles. Ich empfinde auch für mich, dass die, auch das ist ein Wort, das ich nicht so gerne mag, entschleunigen. Aber wir haben schon ein bisschen Tempo rausgenommen in vielem. Und dann sorgen wir durch über viele Mails und so dafür, dass wir doch in die alte Atemlosigkeit zurückverfallen, damit wir uns auch ein bisschen zu Hause fühlen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon auch ja, ein bisschen ruhiger geworden. Und in der Ruhe liegt eine Sehnsucht nach wieder ein bisschen Remi-Demi. Ich freue mich auf die erste richtige Fete mit meinen Kollegen auf der Dachterrasse, mit viel Wein und gutem Essen. Und vielleicht können wir sogar eine Runde tanzen. Aber auch viel, was wir eigentlich genießen.
Gibt es was, wo du gerne im Vergleich vielleicht zu Menschen in deinem Umfeld vorbildlicher auftrittst als, ja, als die anderen?
Ich gern vorbildlich? Nein.
Vorbildlicher?
Nein. Nein, ich finde... Also wenn ich morgens aufstehen würde und mich mit der Frage beschäftigen, wie ich heute vorbildlich bin, würde ich mich nicht besonders gut leiden können. Und ich versuche mich so zu verhalten, dass ich in den Spiegel gucken kann. Und dann habe ich den kritischsten Partner schon mal an der Seite. Ich glaube, ich möchte für niemanden Vorbild sein. Ich möchte gerne... dass ich niemanden darin hindere, zu wachsen.
Wir fragen ja immer unsere Gästin, welche Frage sie hätten an die nächste Gästin, also an die Frau, die wir zum nächsten Gespräch einladen, ohne zu wissen, wer das ist. Und wir hatten in unserer letzten Episode Katja Olinauber, CMO von Mercedes-Benz Deutschland und Kerstin Heiligenstädter im Gespräch, die die Gründerin und Head of Schieß Mercedes ist. Und wir haben ganz viel, weil das natürlich auch mit der Kampagne und der Initiative Schieß Mercedes zusammenhängt, ganz viel darüber gesprochen, über Förderung, Beförderung von Frauen, Unterstützung von Frauen. Und ihre Frage war an dich, ohne zu wissen, dass wir uns hier heute treffen. Wie unterstützt du Frauen in deinem Umfeld? Das heißt, gar nicht nur im Beruflichen und im Professionellen, sondern auch Freundinnen, Bekannte, natürlich auch Mitarbeiterinnen, Kolleginnen. Was machst du konkret?
Das sind Dinge, die ich ganz bestimmt jetzt nicht hier erzählen würde, weil ich unterstütze Menschen natürlich und ich würde weder die Damen noch die des anderen nennen. Aber ich finde, das Wichtigere an diesem Thema ist, dass ich Frauen nicht unterstützenswerter als Männer finde und dass ich grundsätzlich finde, wenn Menschen in schwieriger Situation sind, es ist mir vergleichsweise egal, welchen Geschlechtes sie sind, versuche ich zu fördern oder zu unterstützen, wo immer uns das möglich ist. Und ich glaube, also wir haben ganz bestimmt, wir haben Zeiten hinter uns, in denen uns immer wieder gesagt wurde, dass wir jetzt mehr Frauen ins Heft bringen müssten und dieses und jenes, solche Debatten gab es ja alle. Ich glaube, dass wir damit auch gelernt haben. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so ein Thema ist. Wir haben auch mehr Frauen in der Redaktion, was aber auch damit zu tun hat, dass sie sich eben heute mehr trauen. In der Anfangszeit von Brand 1, als wir Leute gesucht haben, die bereit sind, obwohl sie kein Wirtschaftsverständnis haben, Wirtschaftsgeschichten zu machen, haben wir wirklich keine Frau gefunden. Das ist, wie es ist. Das ist heute was anderes. Irgendjemand will ständig was von mir. Und von daher, ich finde es großartig, dass wir ein paar Schritte weitergekommen sind, was die Sichtbarmachung von Frauen angeht. Ich finde es prima, dass wir, ob das Fernsehsendungen oder sonst irgendwas sind, dass sie eben einfach sehr viel selbstverständlicher da sind. Aber die Selbstverständlichkeit war eigentlich immer unser Ziel, auch in Brand 1, weshalb wir in der Anfangszeit weniger Frauen als Männer hatten. Ich finde es ganz schwierig, so eine Haltung zu haben, die da bedeutet, also wir müssen auf jeden Fall noch eine Frau jetzt in dieses Heft haben. Dazu nehme ich Frauen zu ernst und dazu sind sie mir zu wichtig. Ich würde mit jedem Streit anfangen, der offensichtlich und in meiner Gegenwart Frauen behindert. Ich versuche, die Wege freizuräumen. Ich akzeptiere aber auch, dass manche Frauen andere Wege gehen als die, die in einer Männergesellschaft als Karrierewege vorgeführt werden. Also Frauen sollen eine Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt so zu leben, wie sie es wollen. Dafür würde ich jede Menge eintun. Das finde ich allerdings auch für Männer.
Du hast, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in der Mitte des Gespräches über deine Routine, deine Woche gesprochen. Okay. Ich will noch gerne mal auf den Sonntag zurückkommen. Du hast beschrieben, du liest ganz viel Zeitung und wenn du dann satt bist von dem Zeitungslesen, dann startest du in den Tag. Ich würde jetzt gerne mal ein anderes Medium heranziehen, nämlich Bücher. Und du hast auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, naja, man schaut eigentlich rückwärts auf seine Biografie und rückwärts auf die Momente, die positiv waren, die negativ waren, die herausfordernd waren und daraus lernt man. Wenn du jetzt deinem Buch, also das Buch über dein Leben, einen Titel geben müsstest, was wäre das?
Ich würde kein Buch über mein Leben schreiben.
Sondern ein Brand 1 Magazin. Sondern ein Magazin. Nein, danke.
Wenn du auf die verrückte Idee kommen würdest.
Würde ich hoffen, dass ich viele gute Freunde habe, die mir sagen, du hast immer gesagt, du willst das nicht. Bitte bleib bei dem, was du dir damals gedacht hast. Von daher, ich würde kein Buch über mich schreiben.
Wenn du komplett eigenständig über einen Titel einer der nächsten Brand 1 entscheiden könntest, ohne irgendwie nochmal nachzufragen im Team, aber auch natürlich mit dem Designblick drauf, sondern du einfach für dich entscheiden könntest, in einem, in drei, in fünf Monaten erscheint diese Ausgabe mit folgendem Titel. Welchen Titel würdest du da geben? Dann gehen wir ein bisschen zurück oder weg vom Buch.
Ich glaube, dass ich das, oder anders, ich kann darauf keine super originelle Antwort geben, weil das viel zu schwierig ist, weil das unser dauerndes Leben ist. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, irgendwann im nächsten Jahr einen Titel zu machen oder zumindest etwas, was darauf referiert, dass in die Richtung geht, läuft. Also es geht wieder. Ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass wir im nächsten Jahr ein paar Antworten auf die Frage kriegen, wie Ökonomie funktionieren kann, wenn sie nicht mehr so funktioniert, wie sie in den vergangenen 30 Jahren funktioniert hat und was wir dafür tun können, dass es so geht. Und ich glaube, die richtige Zeile würde dann uns, den Kollegen und Mike, schon einfallen. Aber ich möchte gerne, dass wir im nächsten Jahr noch mehr als Zeichen dafür sehen, dass es besser werden kann. Also ich meine, Joe Biden war jetzt so ein kleiner Hinweis. Ich meine, 70 Millionen Trump-Wähler sind immer noch mehr, als ich eigentlich möchte. Aber das war trotz alledem, ne, also dieses Grundgefühl von, wir haben eigentlich alle Voraussetzungen, in einem ganz, ganz gut zu leben und auch noch genug Kraft zu haben, dafür zu sorgen, dass andere besser leben können.
Vielleicht also, läuft doch der Titel des läuft. Buches.
Ja, genau.
Was geht? Es läuft.
Ja.
Letzte Frage für heute und dann musst du, glaube ich, zu deinem Wir-Singen-Projekt.
Alles gut. Mein Mann ist seit 40 Jahren, kennt mich seit 40 Jahren, ja.
Aber das Rezept ist etwas Neues oder die Herausforderung?
Ja, ganz, ganz, ganz neu. Mhm.
Die Frage, ne, die Frage von Katja und von Kerstin an dich kam von denen. Deswegen stellen wir dir auch die Frage. Stellen wir dir so weiter.
Es war lang, ja.
Stellen wir dir die Frage auch, wenn du nicht weißt, wer unsere nächste Gästin ist, also die nächste Frau, die wir hier im Podcast begrüßen, welche Frage hast du an sie?
Ich glaube, die Frage, die ich vielen Menschen stelle, welche Veränderung, und zwar egal ob politisch, sozial oder technisch, hat dich am meisten überrascht in den vergangenen 10 Jahren? Aber ich glaube, dass Überraschung etwas auch ist, was wir dringend in unser Leben holen müssen und dass wir und dass man daran sehr gut sehen kann oder darüber nachzudenken, zeigt einem auch, was tatsächlich vorangegangen ist.
Oh. Wie würdest du sie beantworten?
Tausende Sachen. Also ich habe nicht mit dem iPhone gerechnet, logischerweise, niemand von uns. Ich finde... Leider Gottes negativ überrascht hat mich das Aufkommen der Rechten. Das hat mich wirklich überrascht. Ich dachte, wir wären weiter. Versuche es mir zu erklären mit den Ängsten, die damit einhergehen. Und im Grunde genommen schon auch, dass wir mit dieser Corona-Krise aufgrund von digitalen Hilfsmitteln eigentlich besser zurechtgekommen sind als 2 Generationen vorher damit zurechtgekommen wären. Ich lese gerade ein Buch, bei dem mir etwas klar geworden ist, was ich wirklich von einem Menschen, dessen Namen, mein Namensgedächtnis ist dramatisch schlecht. Von daher weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber es ist ein Buch, wie wir nach Corona leben oder so ähnlich. Kleines, schmales Bändchen, keine 240 Seiten, auf 70 Seiten hat er sein Essay ausgebreitet. Und da geht es unter anderem, er fängt damit an, dass er feststellt, wenn ihr über das vergangene Jahrhundert nachdenkt und die 2 größten Katastrophen nennen solltet. Welche würdet ihr nennen?
Also 100 Jahre.
Uh-huh. Zweiter Weltkrieg, Holocaust.
Nazis. Also, uh-huh. Ja, genau. Also Nazi, Zweiter Weltkrieg. Und
Also ihr seid sehr nah bei dem, was die meisten sagen, Erster und Zweiter Weltkrieg ist eigentlich das.
Erster, Zweiter,
man, ja. Und wenn man eben weiß, dass die Pandemie damals, die spanische Grippe, dass doppelt so viele Menschen hingerafft hat wie beide Weltkriege zusammen, dann ist die grundsätzliche Frage, die er stellt und ganz intelligent beantwortet, warum wir das eine im Kopf haben, sofort, und das andere eigentlich gar nicht, hat damit zu tun, dass wir da einen Schuldigen haben. Also in Kriegen haben wir immer, ne, es hat, ist sozusagen ein abgeschlossenes Projekt. Du weißt, wo es anfängt und wo es endet und so. Du weißt, wer Schuld hat und was dann am Ende passiert. Während so eine Pandemie hat das einfach alles nicht. Und deswegen verdrängen wir es aus unserem kollektiven Gedächtnis.
Diesen Gedanken hatte ich diese Woche auch bei den steigenden Todesfällen durch Corona in Amerika. Ne? Wenn man das vergleicht, fast eine Viertelmillion Tote im Vergleich zu 2.000, 3.000, die am 9-11, also alleine in Gewichtung, ne? Das ist natürlich das
niemals würden wir Tote gegeneinander aufgewichten, aber es ist interessant.
Ja. Also dieser Gedanke, wir nehmen das so hin, weil das halt so schleppend, unsichtbar ist, nicht schockierend, sondern eher halt unsichtbar ist. Ne? Und das ist der Gedanke, den ich auch hatte. Und das finde ich, also ich finde zum einen ist die Diskussion über das neue Normal, ne, jetzt im Moment, was du sagtest, ist ein Begriff, der jetzt nicht so, den du nicht so gern magst. Was ich schockierend finde, ist die Normalisierung von diesen Dingen, ne, von Dingen wie der Auftrieb von Rechtspopulismus, Akzeptanz von politischen Führungsbildern, dass wir einfach hinnehmen, dass gelogen werden darf, dass solche dass so sich verhalten werden darf, und wir, ne, jeder Schritt natürlich indem wir keine Konsequenzen ziehen, sich hin zur Normalisierung bewegt. Und das macht mir eigentlich, das ist das, was mir am meisten wehtut in der Beobachtung der letzten paar Jahre, ist zu sehen, wie sehr wir uns als Gesellschaft zutrauen, Dinge normal zu finden, die wirklich nicht normal sein dürften.
Die nicht normal sein dürfen. Und ich glaube, dass da was drinsteckt. Die Auseinandersetzung ist ja zunehmend übel geworden, auf den sozialen Netzen auch zunehmend übel geworden. Und du brauchst eine Menge persönlicher Courage, um dich da reinzutun. Also ich bewundere Leute, ich tue das nicht. Ich bewundere Leute, die sich da persönlich reintun. Weil das ist natürlich vergeudete Lebensenergie. Du änderst die Rechten nicht und du selber kannst nicht mehr schlafen. Also es ist absurd. Es nicht zu tun, ist genauso absurd. Und dieses Gefühl, dagegen eigentlich nichts zu haben, weil du mit Logik überhaupt nicht klarkommst. Ich meine, wenn sich jetzt Trump anguckt, das ist ja die Spitze des Eisberges, weil du das Gefühl hast, okay, also wir konnten dir nicht nachweisen, dass das keine Fake News ist, sondern die Wahrheit. Und nun hast du aber, ich meine, wir haben die Zahlen, wir haben sie nachgezählt. Und es nützt alles nichts, weil du dagegen überhaupt kein... Das ist natürlich für jemanden, der doch immerhin noch die Hoffnung auf Vernunft hat. Also ich finde Vernunft eine ganz wunderbare Eigenschaft. Ist das wirklich verstörend, ja. Das verstehe ich sehr gut.
Sehr schönes abschließendes Wort. Gabriele, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast mit uns. Ja, leider virtuell. Wir wollten uns ja super gerne auch persönlich treffen. Das holen wir hoffentlich nach.
Ich würde das gerne nachholen, ja.
Wir haben mehrere Versuche unternommen und dann kamen immer wieder die neuen Restriktionen.
Vielen Dank für die Zeit. Ich erinnere mich so, so gerne an diese Zeit, als ich die erste Brand 1 in der Hand hatte. Erinnere mich auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Alexander Gorny, ob du den noch kennst?
Ja, ist
der Name noch im Griff? Genau, mit dem habe ich damals ein Startup gestartet und der hat damals von dir gesprochen. Und hat immer sehr, sehr inspiriert von dir gesprochen. Und weil das ja auch die Anfangsjahre der Brand 1 und so war, ich hab mit ihm 2006 gearbeitet. Und finde es schön, dass wir jetzt heute über diesen Weg die Möglichkeit hatten, uns kennenzulernen, ein bisschen besser. Und dass du uns Einblicke gegeben hast in dein Leben, in deinen Werdegang, in deine Gedanken zu Brand 1 und was ihr alles gemacht habt. Und wahnsinnig cool zu sehen, dass ihr das 20 Jahre durchgehalten habt und auch mit dieser klaren Linie und mit dieser Selbstsicherheit auch. Und vielen Dank, dass du heute mit unseren HörerInnen und Hörern deine Sicht der Dinge geteilt hast.
Sehr gerne. Ihr habt es mir leicht gemacht.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, sondern wollte auch nur Danke sagen. Gibt ganz viele Momente, an die ich mich zurückerinnere, die mit Brand 1 zu tun haben. Also sowohl das volle Brand 1 Regal, was bei uns immer zu Hause stand, mit allen Ausgaben, was immer größer und größer und größer wurde. Und auch umgezogen ist. Ich bin mit meinem Freund, jetzt Mann, ziemlich viel umgezogen. Brand 1 ist immer mit umgezogen.
Und steht es noch oder ist es jetzt weg? Du hast gerade Stand gesagt.
Nee, wir haben, also das gesamte Regal steht nicht mehr. Wir haben jetzt eine Tochter, die nimmt dann zu viel Platz ein. Aber wir haben natürlich immer noch die Ausgaben da. Und ich finde, was bei mir immer so ein Fünkchen war, wie du schon gesagt hast, die Provokation und diese zum Teil sehr großen Fragen, die man zum Teil durch die Interviews und Artikel beantwortet bekommen hat, aber ganz stark auch ja dazu angehalten worden ist, selbst diese Antworten zu finden und diese Neugierde selbst zu entwickeln und zu hinterfragen und zu schauen, okay, ich habe zwar hier jetzt vielleicht eine Teilantwort gelesen, aber was ist vielleicht meine Interpretation dessen oder was ist mein Puzzleteilchen, was ich dazu setze? Also von daher, ich habe mich vorher schon sehr auf dieses Gespräch gefreut, hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn wir uns persönlich in Berlin oder Hamburg gesehen hätten und kann auch nur Danke sagen, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise hin und zurück. Und ja, ich hoffe, dass wir dich bald sehen, egal an welchem Ort.
Beim Bahnhofskiosk.
Das auch, genau.
Abschließend, wo kann man mehr über dich erfahren oder über Brand 1? Du hast natürlich jetzt schon gesagt, das ist natürlich ein Magazin, was überall erhältlich ist, besonders am Bahnkiosk. Aber wo kann man mehr über dich erfahren für die Menschen, die jetzt dich zum ersten Mal jetzt hier kennenlernen?
Naja, wir haben eine Website, brand1.de, und da gibt es auch ein paar Unterrubriken, wo stand, was mal in der Presse über uns stand und. Aber mehr als ihr jetzt in diesem Gespräch haben wir auch nicht rausgefunden.
Und die nächste Ausgabe lesen und die eigenen Antworten überlegen. Wie können wir besser leben?
Wie wollen wir leben?
Wie wollen wir leben?
Wie wollen wir leben?
Genau. Ja. Vielen Dank, Gabriele.
Vielen Dank, Gabriele.
Vielen Dank euch.
Und dir noch alles Gute.
Hat mir Spaß gemacht. Bis dann.
Danke.
Bis bald in live.
Ja. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an Gabriele Fischer und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns wie immer helfen, unsere Interviewgäste noch sichtbarer zu machen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns auf Instagram @rawmodels, auf Twitter @rawmodels und unter rawmodels auf LinkedIn, wenn du nach uns suchst. Und besonders freuen wir uns natürlich immer auch über euer Feedback, deine Anregungen und natürlich auch über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts.
Falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir zwei weitere Folgen, und zwar das Gespräch mit Kascha Moll-Wolf, sie ist die Verlegerin vom Emotion Magazin, oder mit Maria Exner, sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Zeitmagazins. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören und vielen Dank an unsere Partner Schieß Mercedes und Stop the Water While Using Me für die Unterstützung dieser Folge. Und vielen Dank auch an Jasmin Stokinger bei uns im Team für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Alles Gute, passt auf euch auf. Euer David.
Und eure Isa.